Augsburg, meine Stadt.
Der Interview-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast, eine der besten deutschen Trailrunnerinnen Deutschlands und amtierende deutsche Meisterin im Ultra Trail. Herzlich willkommen, Juliane Rösler.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Bist du denn heute schon gelaufen?
Nee, tatsächlich nicht. Es ist ja auch noch nicht so spät. Ich warte noch ein bisschen den Regen draußen ab.
Das ist eine sehr kluge Wahl. Ich bin schon durch den Regen geradelt, um zum Podcast zu kommen. Wir sitzen uns am Bildschirm gegenüber. Du bist in deiner Heimat gerade, in der Nähe von Rosenheim, richtig?
Genau, ja. Da wohne ich mittlerweile.
Du hast eine Zeit lang ja auch in Augsburg gelebt. Da sprechen wir später drüber. Der Müllberg, der reicht wahrscheinlich nicht auf Dauer aus zum Trailrunning trainieren, oder?
Ja, da war Augsburg noch ein bisschen weiter weg von den Bergen. Und von daher ist das Chiemgau auf jeden Fall noch von den Trainingsbedingungen für das Trailrunning ein bisschen besser, auch wenn ich die Augsburg-Zeit wirklich sehr gut in Erinnerung habe.
Bin ich gespannt, was du mir später erzählst. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, aber erst, was ist eigentlich Trailrunning oder Ultra-Trail?
Ich finde, es ist eine Sportart, die sehr viele Definitionen zulässt. Und also es ist auf jeden Fall eine Fortbewegung auf dem Berg, ein bisschen in Verbindung mit Höhenmetern. Aber es befasst sich auch so ein bisschen im Namen ja schon mit dem Untergrund. Also man hat irgendwie so einen Trail, also eher einen schmaleren Weg. Aber auch das ist alles so eine Kann-Aussage, weil auch zum Beispiel bei den Wettkämpfen sind ja viele Kilometer auch auf Froststraßen. Und ich glaube, da kann sich jeder zugehörig fühlen, der das halt möchte. Und das ist auch jetzt nicht dieses allgemeine Bild, dass man auf jeden Fall dann ja auch alle Berge hochrennen muss, sondern es wird auch ganz viel gewandert, ganz viel gehiked. Das ist zum Teil auch viel energiesparender und auch eine schnelle Fortbewegungsform. Also ich glaube, es ist ein sehr inklusiver Sport, der ganz viele mitnehmen kann, die einfach nur gerne draußen in der Natur sind.
Also so ein bisschen wie Wandern in sehr weit und sehr schnell, oder?
Ja, das trifft es vielleicht ganz gut. Vielleicht mit einem kleineren Rucksack, der das Ganze ein bisschen leichter macht. Und das mit dem Weit ist auch relativ. Also im Trailrunning gibt es ja auch kurze Distanzen, die dann entweder viel schneller gelaufen werden oder auch einfach super für mal reinschnuppern sind. Und das Ultra-Trailrunning bedeutet dann eigentlich eher, das sind halt die Distanzen über Marathonlänge.
Du hast gerade den kleinen Rucksack angesprochen. Also wenn ich wandern gehe, dann packe ich den Rucksack voll mit noch einer Jacke und zwei Flaschen Wasser und einer Brotzeit und vielleicht noch eine Banane dazu. Also kommt schon einiges mit. Was trägst du bei dir?
Ach, so viel anderes ist das auch nicht. Ich habe meine Flaschen, sind halt zum Beispiel so verformbar. Die werden dann einfach von selber kleiner, wenn man sie leerer trinkt. Und die habe ich meistens so vorne vor dem Brustkorb in so Haltern, dann muss man gar nicht erst stehen bleiben zum Beispiel, um zu trinken. Ich habe genauso eine Brotzeit dabei, das ist halt meistens eher ein Riegel oder ein Gel. Aber wir haben auch oft am Wochenende einfach Schokokekse dabei. Das muss man auch alles einfach nicht so sehr auf die Spitze treiben, finde ich. Und eine Regenjacke ist auch eigentlich immer dabei, weil man muss sich auch immer vor Augen führen. Es ist auch irgendwo ein Bergsport und man muss auch ein bisschen auf seine Sicherheit und auf schnelle Wetterwechsel gefasst sein und sollte sich da nicht zu sehr auf zu minimalistisches Gepäck verlassen, sondern lieber auch für den Notfall gut gerüstet sein.
Also auch da gilt Sicherheit first. Und du bist im Trailrunning, ich habe es anklingen lassen am Anfang, sehr erfolgreich. Wir wollen nur einen Erfolg ansprechen, jetzt erstmal im Oktober letzten Jahres, da hast du den deutschen Meistertitel geholt. Du bist, korrigier mich, aber 73 Kilometer und 3150 Höhenmeter durch die Chiemgauer Alpen gelaufen oder gerannt. Und hast dafür 8 Stunden 21 Minuten gebraucht. Wahnsinn. Also ich glaube, man kann es ganz gut illustrieren, die Strecke allein schon von Augsburg nach München wäre das ungefähr. Und zwar an der Straße entlang, also nicht Fluglinie. Und dann geht es auch noch über 3000 Höhenmeter hoch. Vielleicht kannst du es mal gedanklich mitnehmen auf so einen Lauf, auf so einen extremen Lauf. Das ist ja für die meisten Menschen von uns total unvorstellbar. Also ich laufe manchmal 5 Kilometer oder so durch die Stadt oder am Fluss entlang und dann bin ich ehrlich gesagt schon ziemlich K.O. und das reicht mir dann. Vielleicht kannst du uns mal mit in deinen Kopf nehmen. Wie schaut so ein Lauf aus? Wie gehst du denn an vom Startschuss bis zur Ziellinie?
Ich glaube, dass vor allem am Ultra-Trail-Running der Lauf nicht mit einem Startschuss beginnt, sondern schon viel, viel früher. Ich meine, ich habe ja auch nicht gestern beschlossen, übermorgen 70 Kilometer zu laufen. Und ich habe genauso halt eher in meiner Jugend mit 5 Kilometer Laufen angefangen. Wobei mich immer schon eigentlich eher längere Distanzen gereizt haben. Einfach durch dieses lange Durchhalten, was man da mitbringen muss. Und ich habe viele Jahre während des Studiums, so von auf dem 16. Lebensjahr durch das Studium, war ich auch nur so Gelegenheitsjogger. Und die Corona-Pandemie hat so ein bisschen mehr Flexibilität und Zeit in das Studium gebracht. Und ja, dann lernt man halt noch die richtigen Leute kennen, traut sich das erste Mal doch noch vielleicht in irgendeinen Laufverein. Und dann wird das Laufen halt irgendwie immer mehr, man geht ein bisschen öfters, man befasst sich vielleicht auch mit dem richtigen Training. Das habe ich am Anfang auf jeden Fall auch nicht gemacht, weil auch da ist es wichtig, nicht jeden Tag neuen Streckenrekord und länger und schneller zu sein, sondern das Laufen im Training ist ganz viel mit einer sehr ruhigen Belastung, mit wenigen schnellen Spitzen zum Beispiel, um das Ganze auch einfach gesund anzugehen und langfristig ohne Verletzungen möglichst da durchzukommen sozusagen. Und heute gehe ich halt so seit 2-3 Jahren habe ich einen Trainer und da ist eigentlich immer so, dass ich ja schon an 5 bis 6 Tagen in der Woche laufen gehe. Aber meine Läufe sind da jetzt auch nie ewig lang. Also zurzeit ist es meistens so zwischen 10 und 20 Kilometer. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich hier jeden Tag zu einem 50-Kilometer-Lauf aufbreche. Und ich glaube, das Wichtigste ist da so eine gewisse Kontinuität reinzubringen. Dass man einfach regelmäßig was tut und dann ist das alles kein Hexenwerk. Und so beginnt halt auch die Vorbereitung auf so einen Lauf. Man ist einfach kontinuierlich bei der Sache. Man achtet auf seinen Körper, man achtet auf die Ernährung, dass man einfach auch genug isst. Das ist auch super wichtig, dass man diese vielen Kalorien wieder reinbekommt, Dehnen, Krafttraining, um einfach den Körper gut drauf vorzubereiten. Und dann ist natürlich auch das Mentale eine sehr wichtige Sache, gerade bei den sehr langen Läufen. Man muss schon richtig motiviert sein, man muss richtig Lust haben, das jetzt zu machen. Ich meine, Reit im Winkel war damals auch gefühlte 3 Grad im Dauerregen. Also man muss richtig viel Lust haben. Und ja, dann kommt der Startschuss und in Reit im Winkel war es damals nebelig, kalt, regnerisch, am Anfang noch dunkel. Und dann läuft man eigentlich so den ganzen Tag. Und ich denke da, glaube ich, meistens gar nicht so viel, zumindest nichts mit großartigen Inhalt. Man läuft halt einfach immer weiter. Man angelt sich von Versorgungsstation zu Versorgungsstation. Ich freue mich dann immer, wenn ich zum Beispiel Support an der Strecke habe, dann sage ich mir, ah ja, in 2 Stunden sehe ich den Supporter an der Strecke wieder. Und da gibt es nochmal neue Gels für mich und so weiter. Oder schon wieder 10 Kilometer geschafft. Und so hangelt man sich dann durch den Tag, möglichst mit so kleinen mentalen Etappen, weil wenn man sich am Anfang sagt, oh, 1 Kilometer von 70 Kilometern, dann wird's zäh.
Ja, das ist eine sehr kluge Strategie. Das heißt, du sagst deiner Mama dann, Mama, stell dich bitte 1,20 Kilometer und Papa 1,60 Kilometer und zwischendrin hätte ich gerne Banane oder?
Ja, ich habe meistens meinen Freund tatsächlich dabei, meine Eltern sind auch manchmal dabei und ich versuche mittlerweile darüber halt auch einfach so ein bisschen Gewicht im Rucksack zu minimieren, dass ich halt sage, für 70 Kilometer brauche ich, je nach Zeit, keine Ahnung, 12 Gels zum Beispiel, dass ich die nicht am Anfang direkt mit im Rucksack habe, weil das ist dann halt schon fast 1 Kilo, dass die zum Beispiel mit der Zeit dann wieder aufgefüllt werden. In Reit im Winkel habe ich auch einen kompletten Tausch der Oberkörperbekleidung gemacht, einfach was kalt und nass war, das tut auch super gut. Und auch allein, ja, die Vorfreude irgendwie so, da jemanden zu sehen, beziehungsweise mein Freund gibt mir dann halt auch einfach durch, wo stehe ich gerade, wer ist vor mir, wer ist hinter mir und so weiter. Ja, genau. Und dann scheucht man da so seine Bekannten den ganzen Tag durch die Gegend, weil sie an irgendwelchen Punkten in Bergen stehen müssen, die gar nicht so leicht zu erreichen sind.
Okay. Diese Gels, von denen du sprichst, was ist da drin? Wie kann man sich das vorstellen?
Zuckermelasse, die man außerhalb von Wettkämpfen gar nicht erst essen will, aber die im Wettkampf immer unglaublich gut schmecken.
Wie schwer ist denn dein Rucksack bei so einem 70-Kilometer-Lauf?
Oh je, da kommt schon wieder manchmal meine etwas unprofessionelle Seite hervor. Ich glaube, ich habe den noch nie gewogen. Ich glaube, da wissen jetzt schon wieder viele von den Profis sich am Denken, oje, oje. Nee, ich weiß es gar nicht, aber ich denke schon, dass da 2-3 Kilo mindestens zusammenkommen. Allein schon, weil man ja auch Flüssigkeit mitnehmen muss, unterschiedlich viel, je nach Versorgungsstationen, je nach erlaubter Hilfe von außen, je nach Temperatur und Vorgaben vom Veranstalter.
Jetzt hast du von den Phasen im Lauf gesprochen, die vielleicht ganz schön sind, wenn man ein bekanntes Gesicht am Wegesrand sieht oder was zu essen bekommt. So wird es ja wahrscheinlich nicht den ganzen Lauf sein. Es gibt sicher auch schwere Phasen, die psychisch auch herausfordernd sind. Wann kommen die denn erfahrungsgemäß und wie gehst du mit denen um?
Die kommen hoffentlich möglichst spät. Also richtig, richtig, richtig schlechte Gefühle im Wettkampf hatte ich eigentlich noch nie. Ich finde es aber auch ganz wichtig, das dann für mich gar nicht so zuzulassen. Also, dass man sich dann doch irgendwie an das Positive hangelt, was man schon geschafft hat, wie es weitergeht. Oder wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich habe jetzt gar keine Energie, dann nehme ich noch ein Gel mehr und trinke nochmal ordentlich was, weil oft ist es dann doch irgendwie der Körper, der einem sagt, man hat nicht genug zu sich genommen. Und ja, ich laufe sehr, sehr viel tatsächlich nach Gefühl. Ich habe einfach so ein bisschen in meinen Beinen das Gefühl, so schnell darf ich laufen, damit ich dann den restlichen Tag auch noch schaffe. Man ist ja viele Stunden unterwegs und wenn sich es nach der ersten Stunde schon anfühlt, als würde man total sprinten, dann wird man sicherlich keine 70 Kilometer durchhalten. Also das ist, finde ich, was sehr, sehr viel mit Körpergefühl zusammenhängt. Und ich lasse mich da eigentlich auch so von Zahlen und von außen gar nicht so sehr leiten, sondern bin dann einfach so sehr bei mir und ja, bin immer nur einen kurzen Schritt voraus sozusagen und schaue, wie es weitergeht.
Du sprichst viel von Gefühl, Körpergefühl, dass du auf dich schaust, wie es dir geht gerade im Moment. Hast du aber trotzdem so eine hypermoderne Uhr, die alles mitmisst und dir die Zeit angibt und so weiter und die Höhenmeter?
Ja, das schon. Ich habe bei Rennen meistens die Übersicht über das Höhenprofil vor mir, um einfach zu wissen, was als nächstes kommt. So auch, um einfach eine gewisse Verpflegungsstrategie zu haben. Oder auch zum Beispiel zu wissen, wann ich meine Stöcke hernehme und wann ich sie wegpacke nach hinten an den Rucksack dran, dass man da einfach eine sinnvolle Rennaufteilung vor sich hat. Und ich kann mir im Rennen Zahlen immer super schlecht merken. Also ich versuche immer wieder vor den Rennen mir irgendwie auswendig zu merken, an welchen Kilometern welche Versorgungsstationen kommen. Und am Ende weiß ich es immer gar nicht mehr. Da ist das Höhenprofil ist immer das Einzige, was ich mir irgendwie so ein bisschen merken kann.
Welchen Einfluss haben eigentlich deine Gegnerinnen und Gegner auf dich? Also du läufst ja nicht allein, sondern vor dir sind Leute, die dir im schlimmsten Fall in Anführungszeichen weglaufen. Hinter dir sind Leute, die dich im schlimmsten Fall überholen. Wie gehst du damit um? Orientierst du dich da arg oder bist du voll auf dich eingestellt und sagst dir, Juliane, ich mache einfach, wie es für mich gut ist?
Ich glaube, so ein Mittelding. Also ich freue mich schon immer, wenn im Wettkampf auch eine starke Konkurrenz da ist, weil man sich dann einfach viel besser pushen kann. Und das, finde ich, macht halt für mich einen Wettkampf aus. Also sonst könnte ich ja auch einfach nur gegen mich selber im Training laufen. Aber ich finde, das Wichtigste ist schon, bei sich selber zu bleiben. Und selbst wenn man jetzt merkt, so, oh, mit der wollte ich eigentlich mithalten, aber ich schaffe das heute nicht, dass man halt gerade bei den langen Distanzen dann einfach trotzdem bei sich bleibt und sein Tempo läuft, von dem man sich denkt, dass man das so durchhalten kann, weil alles andere ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Und ich glaube, man muss auch ganz stark immer vor Augen haben, das Rennen ist auch erst im Ziel zu Ende. Also es kann halt immer noch was bis dahin passieren. Also ich hatte schon oft Rennen, wo ich eine halbe Stunde Vorsprung hatte, aber wo ich mir halt trotzdem gesagt habe, jetzt vorsichtig den Downhill ordentlich zu Ende bringen, weil wenn du jetzt hier richtig hinfällst, dann ist die halbe Stunde auch gleich weg. Oder in Reit in Winkel habe ich mich ja auch so an die 11 Minuten verlaufen. Da ist der Vorsprung als erste Frau halt auch direkt aufgebraucht. Also da musste ich dann, glaube ich, so nach 20 Kilometern von vorne sozusagen anfangen, meinen Vorsprung wieder auszubauen. Und also ich glaube, es ist eine Sportart, wo einfach im Verlauf des Tages sehr, sehr viel passieren kann. Und man sollte sich nie zu früh freuen, genauso wie vor einem und hinter einem auch noch andere Dinge passieren können.
Wie ist das passiert mit dem Verlaufen?
ach, ich habe einfach irgendwo eine Wegmarkierung halt nicht gesehen. Es war ja ein bisschen nebelig, regnerisch, dunkel. Und das war leider an der Stelle, wo der Hin- und der Rückweg sehr nah zusammenlagen. Und dann bin ich halt wieder auf die Hinschleife gekommen. Und dementsprechend waren da sogar Schilder da, aber mir ist halt dann erst nach einiger Zeit aufgefallen, dass ich hier schon mal war und dass das irgendwie jetzt nicht sein kann, dass ich hier nochmal vorbeikomme. Und ja, dann musste ich irgendwie, war ich sehr verwirrt. Das hat schon auch ein bisschen mental was gekostet, bis man sich davon wieder erholt. Ich war komplett verwirrt einfach, wo bin ich jetzt? Und dann kamen an der Stelle auch noch die anderen Distanzen dazu, weil es gibt eigentlich bei den meisten Anbietern von so Trail-Events mehrere verschiedene Längen an Strecken. Und dann hatte ich plötzlich so viele andere vor mir noch und habe mich gefragt, wie sehr ich mich denn jetzt verlaufen habe, dass da auf einmal so viele Leute sind, die ich noch nie gesehen habe. Und das waren halt die anderen Distanzen, die dann auch noch draufgekommen sind. Und ja, ich kann dann auch im Rennen sehr schlecht irgendwie denken. Und das hat mich schon gut verwirrt. Also da musste ich dann erstmal, es hat ein paar Minuten gedauert, bis da wieder Ruhe bei mir eingekehrt war. Aber das war Gott sei Dank kurz vor der Verpflegungsstation, wo mein Freund auf mich gewartet hatte. Und der konnte mir dann sagen, wo ist die erste, also bin ich noch die erste Frau oder nicht? Wo ist die zweite Frau? Wie sieht es mit der Zeit aus? Ich hatte auch Angst, dass ich vielleicht schon disqualifiziert bin, weil da gibt es ja so Zeitmatten, über die man laufen muss, wo geprüft wird, dass man halt sozusagen nicht abkürzen kann. Und da hatte ich schon kurz Angst, ob ich da vielleicht auch irgendeine nicht überlaufen habe bei dem Verlauf, weil ich gar keine Ahnung hatte, wo ich war.
Zusammenfassend, du hast dich 11 Minuten verlaufen und hast trotzdem noch den Titel geholt. Krass. Was ich gerade fragen wollte, genau, rein theoretisch könnte man dann gar nicht so leicht bescheißen. Natürlich verbietet es die Ehre sowieso, aber es gibt Zeitmatten, über die man drüber läuft und die dann die Wegpunkte messen oder bestätigen, an denen man vorbeikommt.
Genau, ja. Gerade wenn man weiter vorne dabei ist, dann sehen einen ja auch Leute und also ja, also es geht auch so von der Ehre gar nicht. Also ich glaube, umso professioneller das Event, umso schwieriger wird es auch. Das stimmt, könnte man sich da irgendeinen Plan ausklügeln, aber also dann kann man es ja auch gleich lassen.
Vor einem Wettkampf, wenn du weißt, okay, morgen laufe ich 70 Kilometer über Stock und Stein quasi. Kannst du da schlafen?
Ja, ich bin eigentlich nicht so der nervöse Typ und die Nacht vorher ist ja auch wichtig, nochmal gut Schlaf zu bekommen, alle Kohlenhydratspeicher aufzufüllen, also ja, ich glaube, ich bin da eher auf der entspannteren Seite.
Das strahlst du auch sehr stark aus, diese innere Ruhe. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass dich nicht so schnell was aus der Ruhe bringt. Am Vorabend gibt es dann den klassischen Nudeltopf, oder habe ich das richtig verstanden?
Das auf jeden Fall.
Okay, mit Soße oder trocken?
Nee, mit Soße. Da bin ich auch nicht so extrem wie manche anderen, aber ein bisschen schmecken soll es schon auch.
Die Nacht nach einem Lauf, kannst du da schlafen oder bist du da noch so gehypt und voller Muskelkater oder wie geht's dir da?
Ja, die Nacht danach, das ist immer ein schwieriges Kapitel. Also wenn man halt im Schlaf immer wach wird, wenn man sich im Schlaf bewegt, weil einem die Beine so wehtun, das ist so eine Sache. Und ich nehme halt schon auch Red Bull und Koffeingels während des Wettkampfs auch mit zu mir. Und das raubt mir dann schon noch einige Stunden den Schlaf. Das vertrage ich einfach im Schlafen nicht so gut, aber das ist dann auch egal, ob der Wettkampf läuft einigermaßen gut.
Feierst du dann auch nach solchen Tagen, wenn es gut lief? Oder wie schaut es bei dir dann aus?
Naja, nach Ultra Trail ist einem meistens nicht so nach Feiern zumute, weil man einfach K.O. ist. Also die Freude über einen guten Lauf ist auf jeden Fall innerlich schon für mich da und dann war der ganze Tag ja schon schön und das der Lauf selber quasi schon ein Fest sozusagen. Aber dann ist ja meistens erst noch Siegerehrung, bis die dann rum ist und so weiter und dann ist man auch, glaube ich, einfach nur noch froh, wenn man schlafen kann und ruhen kann. Und
kannst du das Gefühl beschreiben, wenn du ins Ziel läufst, weißt, du hast gewonnen, bist gleichzeitig komplett fertig und K.O.? Kann man das irgendwie beschreiben oder fassen, dieses Gefühl?
Ja, es ist sehr emotional, auf jeden Fall. Also, ja, es ist eine sehr, sehr große Freude, auch irgendwie so eine Erleichterung, auch so ein gewisser Stolz, dass man das wieder geschafft hat, auch so lange durchzuhalten. Und ich glaube, das ist auch ein Gefühl, das hat man nicht nur, wenn man gewinnt. Ich glaube, das hat man das kann jeder haben, auch im Mittelfeld, wenn man einfach zufrieden mit seinem Werk ist, was man da vollbracht hat sozusagen. Ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so sehr, ob man jetzt gewinnt oder nicht, sondern es ist mehr so die Freude darüber, dass man das geschafft hat und der Stolz auf den eigenen Körper. Ja, ich glaube, da gibt's gar, also das glaube ich, fühlt sich, also kann ich jetzt aus meinen Erfahrungen sagen, wenn man mit dem Tag zufrieden ist, wie er war, dann ist das Gefühl zwischen Sieg und Nicht-Sieg gar nicht so groß, würde ich sagen.
Du hast schon über Leute gesprochen, die vielleicht eher im Mittelfeld landen oder die es vielleicht nicht ganz so ambitioniert machen wie du. Gibt es eine große eingeschworene Community im Trailrunning inzwischen? Ich habe so das Gefühl, es gibt immer mehr Leute, die auf jeden Fall diesen Sport machen, hobbymäßig die meisten. Ist es dann eher ein Gefühl von Gemeinschaft und du sprichst mit den Leuten wie mit Freunden über deinen Sport und dein Leben, oder ist es eine arge Konkurrenzsituation eher?
Ich würde sagen, es ist schon eine sehr starke Community. Man steht halt auch am Start alle zusammen und bei vielen Rennen gibt es auch gar keine Startaufstellung. Also dann stellt man sich halt dahin, wo man meint, dass man hingehört sozusagen. Und ich glaube jetzt nicht, dass es da so große Unterschiede gibt zwischen den Menschen. Weil es gibt halt welche, die können ein bisschen mehr Zeit oder wollen auch ein bisschen mehr Zeit in das Training stecken und manche halt nicht. Also ich finde, da ist jetzt auch kein großer Unterschied. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, finde ich, ist schon auch was den Sport sehr, sehr auszeichnet.
Und das ist ja wirklich, zumindest aus meinem Gefühl raus, eine sehr globale Entwicklung. Also ich habe einen Kumpel in Südafrika, der das macht, und Leute in Österreich, die das machen. Irgendwie wird es schon immer größer alles.
Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine sehr boomende Sportart, die größer wird über alle Leistungsgruppen, würde ich sagen. Aber auch die Spitze wird immer besser. Und ja, das, glaube ich, verändert sich schon stark. Und da werden auch ganz neue Zeiten und Rekorde gelaufen, jedes Jahr aufs Neue. Das ist auf jeden Fall sehr spannend auch zu beobachten, wie sich dieser Sport auch entwickelt und dadurch auch ein bisschen verändert.
Jetzt ist der Sport dennoch eine, Achtung, unschönes Wort, Randsportart. Was verdienst du denn? Verdienst du was mit dem Trailrunning oder ja nicht?
Nee, gar nichts. Also ich bin aktuell, versuche ich das Ganze, dass es so ein bisschen die Kosten sich zumindest selber decken aus dem Sport, aber mehr geht aktuell zumindest bei mir da gar nicht. Ich habe jetzt mit dem Schamel Running Team einen Sponsor an meiner Seite. Das ist halt die Meerrettich-Firma Schamel, die ein paar Läufer unterstützt. Und da können wir halt Gebühren für Rennen oder Ausrüstung darüber bekommen und die Ausrüstung gestellt bekommen. Aber also verdienen kann man in meiner Leistungsklasse da nichts. Da müsste schon noch einiges besser werden. Aber es war jetzt auch nie mein Ziel. Also es wäre auch für mich nie ein Ziel, nur Sportlerin zu sein zum Beispiel. Ich möchte immer nebenbei noch was anderes haben.
Also bei dir ist klar der Antrieb, die Leidenschaft, höre ich daraus.
Ja.
Du hast vorher schon ein bisschen den Weg skizziert, dass der natürlich nicht so einfach ist, dass ich jetzt heute aufstehe und mir denke, morgen fange ich mal mit Trailrunning an und laufe da 70 Kilometer durch die Gegend. Gab es bei dir einen entscheidenden Punkt im Leben, wo du dir dachtest, Trailrunning, das könnte ich mal richtig angehen und da könnte ich richtig gut werden drin?
Nee, ich glaube nicht. Also ich habe so mit 17, 18 haben wir mit der Familie den ersten Trailrun gemacht. Das war damals der Karwendelmarsch im ersten Jahr, auch als Wanderer noch. Da haben wir dann gesehen, da gibt es so Leute, die laufen das und die haben auch gar keine Wanderschuhe an und keinen großen Rucksack, sondern Laufschuhe. Und dann sind wir im zweiten Jahr da auch schon mitgelaufen. Und dann habe ich eigentlich so seit 2016 jedes Jahr ein, zwei Läufe gemacht und irgendwie von Anfang an eigentlich immer direkt Ultras. Also am Anfang meistens so zwischen 50 und 60 Kilometer. Und ja, irgendwann kam der Punkt, dann war ich halt in der Top 10. Gerade bei kleineren Läufen war es dann halt dann doch irgendwie das Podium oder auch der Sieg. Und das kam alles so ein bisschen von selber. Also ich habe da jetzt keinen klares Ziel gehabt, da möchte ich hin. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich da hinkomme, wo ich jetzt bin. Und ich habe auch jetzt kein Ziel, dass ich mir denke, bei dem und dem Rennen möchte ich mal Erste geworden sein und dann habe ich alles erreicht, was ich wollte. So, das gibt's überhaupt nicht. Ich gucke einfach, wohin mich dieser Weg noch bringt. Ich meine, natürlich ist es auch irgendwo auf dem Level, wie ich jetzt bin, ist es halt auch einfach Leistungssport. Das heißt, es muss auch körperlich weiterhin passen. Ich muss da auch Lust drauf haben, so viel Zeit rein zu investieren. Man muss sich auch ein Umfeld aufbauen, das das überhaupt zulässt. Also man muss in der Partnerschaft viel, viel Organisation und viel auch da klarkommen, dass das auch mitgetragen wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man es halt zufrieden machen kann. Und ich habe dann halt auch einfach viele Freunde, die genauso laufen. Dann kann man da Trainings zusammen haben und so weiter. Also ich glaube, so ein bisschen das Umfeld muss dazu auch passen. Und wenn das halt irgendwann mal nicht mehr der Fall ist, dass ich sage, boah, also jetzt reicht's mit jeden Tag laufen, dann ist es so.
Ein Kollege von mir aus der Sportredaktion hat ja auch schon mal mit dir gesprochen. Das war, glaube ich, anlässlich deines deutschen Meistertitels. Und was ich da ganz spannend fand, dass du dich auch mit Freundinnen zum Quatschen triffst, ihr dann aber nicht irgendwie spazieren geht oder ins Café hockt, sondern einfach auch mal 50 Kilometer läuft. Das ist ja Wahnsinn. Ist dein ganzes Umfeld so sportlich und sportinteressiert?
Nicht das ganze Umfeld, weil ich glaube, auch da ist es wieder wichtig, dass man Freunde außerhalb von dieser Trailrunning-Bubble hat. Gerade wenn man zum Beispiel gerade eine Verletzung hat oder erkältet ist oder so, ist es sehr heilsam, wenn nicht der ganze andere Freundeskreis laufen geht. Hier im Chiemgau habe ich jetzt tatsächlich aber sehr viele sehr sportliche Freunde und Freundinnen hier gefunden. Ich wohne jetzt hier 1,5 Jahre und da lag jetzt auch einfach der Fokus drauf, halt jemanden zu finden, mit dem man das zusammen machen kann. Und ja, wenn wir entspannt laufen gehen, dann ist es auch ein Laufen, also dann ist es ja auch in so einer niedrigen Intensitätszone sozusagen, wo man beim Laufen noch einigermaßen gut reden kann. Und ja, das wird dann auf jeden Fall auch regelmäßig mit Freundinnen gemacht. Da gibt es immer viel zu bereden.
Wenn wir jetzt wieder in den Wettkampfmodus umschalten, wenn du im Wettkampf einen Lauf läufst, nimmst du da überhaupt noch viel von der Umgebung wahr? Da wachsen natürlich schöne Pflanzen und es gibt tolle Ausblicke und manchmal kommt ein Tier vorbei. Nimmst du das wahr oder bist du da so auf den Weg fokussiert?
Im Wettkampf tatsächlich eher weniger. Also da fokussiere ich mich schon eher einfach auf den Trail vor mir, auf die Anforderungen, gerade auf mich selber. Aber im Training sehr viel. Also gerade bei den langen Tagen in den Bergen am Wochenende finde ich, ist es auch sehr wichtig, dass man so die Natur um sich wahrnimmt, dass man da auch eine gewisse Verbundenheit hat, dass man das auch respektiert. Und da ist auf jeden Fall für sowas auch Zeit, beziehungsweise wird es auch fest eingeplant, dass man irgendwo auf einen Berg geht, der irgendwie cool aussieht oder so. Das auf jeden Fall.
Höhenangst hast du keine?
Nee.
Kannst du dann auch normal wandern gehen, also jetzt im Urlaub oder sei es auch daheim, dass du wirklich ganz normal wandern gehst, in Anführungszeichen?
Das kommt eher selten davor, also dass man mal ruhiger macht und viel geht, ja, aber ich habe eigentlich immer meinen Trailrunning-Rucksack auf. Also so richtig zu einer Wanderung aufbrechen, eher nicht so. Außer ich mache noch ein bisschen Gleitschirmfliegen nebenbei und da hindert mich der Rucksack schon am Laufen. Da bin ich dann immer eher bei Wandern.
Das sind ja riesige Rucksäcke im Vergleich, gell?
Ja, mit einer leichten Ausrüstung geht es mittlerweile auch in einem normalen Rucksack. Aber also meiner hat jetzt schon noch so 9 bis 10 Kilo und das finde ich gar nicht so einfach, den da hochzutragen. Das bin ich nicht so gewohnt.
Und dann läufst du hoch und fliegst runter.
Ja, genau.
Was fasziniert dich daran?
Das Fliegen ist irgendwie schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Also man spart sich den Downhill. Das ist manchmal ganz angenehm. Und ja, das Fliegen ist sehr, sehr frei irgendwie. Und man hat nochmal ganz andere Ausblicke und nochmal ganz andere, ja, Möglichkeiten, finde ich auch. Ja, es ist nochmal eine ganz andere Sportart, die das Ganze so ein bisschen bereichert und mein Portfolio an Bergsportarten erweitert.
Jetzt warst du ja auch in Augsburg und dieser Podcast heißt natürlich auch Augsburg, meine Stadt. Wir nehmen es nicht so ganz ernst mit dem Aus-Augsburg-Sein, wie du merkst. hast aber trotzdem ein Jahr in Augsburg verbracht. Möchtest du davon kurz erzählen?
Das war so Mitte 22 bis Mitte 23. Da war ich im letzten Jahr von meinem Studium im praktischen Jahr und habe da halt in der Klinik in Augsburg mein praktisches Jahr gemacht. Und da habe ich dann in Augsburg gewohnt und in Göckingen. Und das war eine super schöne Zeit. Das war halt auch, ein großer Teil davon war Sommer. Und dann habe ich mir den Verein, den TG Viktoria Augsburg, gesucht. Und die haben einfach ein sehr umfassendes Angebot an möglichen Trainingsmöglichkeiten. Und war viel Radeln in der Gegend, hatte da gerade ein Gravelbike neu, war in westlichen Wäldern viel Radeln, war im Lauftraining, im Schwimmtraining, im Freibad, in Hallenbädern. Ja, es war eine sehr schöne Zeit und da, finde ich, bietet Augsburg auch sehr viele Möglichkeiten, seinen Tag schön zu gestalten. Es war eine sehr coole Zeit.
Über Augsburg sprechen wir gleich auch noch. Eine Frage, du bist immer noch in Augsburg im Verein. Warum das eigentlich?
Es ist ein sehr cooler Verein mit sehr viel Angeboten. Und ich habe da auch immer noch meinen Trainer, der mir die Trainingspläne schreibt. Von daher bleibe ich da auf jeden Fall Augsburg sehr tief verbunden. Und hoffe, dass es auch irgendwann mal wieder klappt, dass ich mal wieder vorbeikomme oder zumindest zu einem Wettkampf oder so kommen kann. Das würde ich mir noch wünschen, dass das ein bisschen häufiger klappt. Ja, und kriege da dementsprechend auch noch so ein bisschen einfach das Vereinsleben von außerhalb zumindest mit.
Was steht denn in solchen Trainingsplänen? Ich habe noch nie einen gesehen, ehrlich gesagt. Mich würde es interessieren. Steht da Mittwoch 6 Uhr 20 Kilometer laufen?
Das läuft heutzutage auch alles über eine App. Und da kann mein Trainer halt einfach reinschreiben, was ich machen soll. Herzfrequenzgesteuert oder geschwindigkeitsgesteuert sozusagen. Das Laufen, wie lange, wie viele Kilometer, welche Laufeinheit sozusagen, also lockerer Dauerlauf oder ein bisschen schnellerer oder Lauf-ABC oder Intervalltraining. Und ja, da steht eigentlich jeden Tag für mich eine Aufgabe drin, die ich machen soll. Und das mag ich eigentlich sehr gerne, weil das einem halt Struktur gibt. Ich verlasse mich da sehr auf meinen Trainer, den Frank Lockstermann, dass er das für mich gut plant. Es schützt mich auch sehr vor zu viel und zu schnell, so was ich eher tendiere. Und ja, mit ihm bin ich einfach langfristig verletzungsfrei dabei. Weiß jeden Tag, dass ich was tue, was Sinn macht, was mich voranbringt, ohne dass es überfordert. Und ich finde, heutzutage schützt das auch so ein bisschen vor manchmal den Einflüssen, die Social Media hat, dass man da oft sieht, wie gefühlt alle immer nur Zone 3 und Vollgas trainieren. Und das ist aber nicht Training. Also lockere Einheiten sind mindestens genauso wichtig. Und das finde ich, das mag ich halt an dem Training sehr gerne. Nichtsdestotrotz bin ich eher so Training nach Plan von Montag bis Freitag unter der Woche. Und am Wochenende habe ich dann einfach immer nur lange Einheit drin stehen und ich mache dann sowieso irgendwas in den Bergen, was gerade zur Jahreszeit und zum Wetter passt, ganz egal.
Zone 3 bedeutet sehr intensives Training.
Genau, ja.
Du hast es gerade angesprochen, soziale Medien sind für alle von uns, glaube ich, zwiespältig zu betrachten. Einerseits ganz unterhaltsam und schön, wenn man tolle Fotos zeigen kann. Andererseits natürlich auch viel Ablenkung. Man bekommt das Gefühl manchmal, dass alle da draußen ganz perfekt sind, nur man selber nicht. Wie gehst du damit um, mit Instagram und Co.?
Ich glaube, man muss halt ein bisschen aufpassen, welchen Kanälen man so folgt und wie viel Zeit man da verbringt. Ich finde, für Trailrunning ist es halt sehr informativ. Also ich würde sagen, Trailrunning läuft über Instagram hauptsächlich als Informationsmodus auch. Und ich finde, man kann da auch ja viel Inspiration holen. Man kann sehen, wo andere zum Beispiel eine coole Tour gemacht haben oder in Urlaub gefahren sind, ob man da auch hinfahren will. Man sieht die Rennberichte, man sieht überhaupt erst, welche Events es manchmal auch gibt und bekommt darüber super viel mit. Also ich nutze schon sehr für die Informationen im Trailrunning und für den Austausch mit anderen auch im Trailrunning.
Jetzt haben wir vorher übers Geld gesprochen und dass du mit Trailrunning kein Geld verdienst. Wie verdienst du es denn im normalen Alltag?
Ich habe in den letzten anderthalb Jahren als Ärztin gearbeitet und bin gerade so ein bisschen am Umorientieren und da geht es gerade bald in eine andere Richtung noch ein bisschen weiter.
Okay, dann sind wir da sehr gespannt. Was machst du, wenn du nicht läufst? Also du bist offenbar sehr, sehr gerne in den Bergen, auch wenn es nicht immer wettkampfmäßig zugeht. Was machst du, wenn du mal unten auf dem Boden bist?
Flachlaufen. Also meine Aktivitäten außerhalb der Arbeit sind schon sehr viel auf Sport ausgerichtet. Vor dem Sport war noch sehr viel Gitarre spielen an der Tagesordnung, aber tatsächlich in der Freizeit ist schon sehr viel auf Sport, auf draußen sein, Radlfahren, Skitouren. Also, ich meine, wir wohnen halt auch hier einfach in Bergen und jede freie Minute wird eigentlich draußen verbracht. Und ja, das ist eigentlich schon auch das, was ich machen möchte. Was ist manchmal, wenn man zum Beispiel gerade nicht trainieren kann oder nicht trainieren sollte, in der Woche vor dem Wettkampf zum Beispiel, ja, da muss ich mir schon immer Gedanken machen, was ich dann jetzt machen könnte.
Aber es ist ja schön, wenn man wirklich was gefunden hat, was einen erfüllt.
Also ich glaube, da ist auch wieder wichtig, dass man halt ein bisschen einen Ausgleich hat, dass man nicht zu tief nur in dieser einen Bubble ist. Also ich bin ehrenamtlich noch weiter für House for Future zum Beispiel tätig, dass man da auch einfach so ein bisschen nochmal ganz andere Dinge im Leben hat, die einen auch auf eine ganz andere Art und Weise bereichern. Aber ja, die meiste Zeit wird schon irgendwie mit Sport verbracht. Hier im Chiemgau haben wir auch super schöne Seen, wo man im Sommer entspannen kann, Stand-up-Paddling zum Beispiel machen kann, schwimmen kann. Aber die meiste Zeit ist es tatsächlich irgendwas draußen und in Bewegung sein.
Wir schauen jetzt mal noch kurz nach Augsburg, wo du ja auch Zeit verbracht hast. Und ich würde dich bitten, ein paar Sätze zu vervollständigen. Ich fange dir an und dann such dir gerne ein Ende für diesen Satz aus. Augsburg vermisse ich?
Das intensive Vereinsleben, was ich damals hatte, auf jeden Fall. Mit dem Schwimmtraining, Athletiktraining, die entspannten Abenden an den Flüssen und Seen. Und einfach noch so voll das Studiumsleben-Feeling.
Wenn ich, und jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, Courtney Dwalter, also eine extrem erfolgreiche Trailrunnerin, treffen würde, würde ich?
Ihr hinterher schauen, weil ich sowieso nicht hinterherkomme. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr besondere Person, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist schon so, kann man sagen, die erfolgreichste Läuferin unserer Zeit aktuell, was gerade die Langdistanzen angeht. Und ich finde sie, ich habe mich nicht intensivst mit ihr beschäftigt, weil ich finde, sie ist für mich halt einfach auf einem komplett anderen Stern. Aber ich finde, sie wirkt sehr sympathisch und hat auch so eine gewisse Lockerheit, die einen, glaube ich, einfach in dem Sport auch sehr gut voranbringt.
Vielleicht da anschließend, mein Vorbild ist?
Oh je. Würde mir jetzt so akut gar niemand so richtig einfallen, weil ich glaube, wenn ich jetzt, ich finde Vorbilder immer so ein bisschen schwierig, weil wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gern so gut laufen wie Courtney, dann würde das ja auch bedeuten, dass ich dann halt doch hauptsächlich mit dem Sport mein Geld verdienen würde und das Training und die Erfolge im Wettkampf halt das Allerwichtigste in der Karriere sozusagen darstellen. Und das ist halt für mich einfach nicht der Fall. Ich möchte immer nebenbei was anderes arbeiten und daher finde ich das ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ich glaube, da müsste man so einen ganzen Menschenschar nehmen, wo dann einzelne Aspekte nur für gelten als Vorbild. Aber ja, ich glaube einfach so ein bisschen das Dranbleiben und den Spaß dabei haben. Und ich glaube, da gibt es viele, an denen man sich orientieren kann.
Ist auch so ein bisschen eine Poesiealbumfrage, muss ich zugeben. Fahrradfahren statt Laufen ist für mich
Alternativsportart und schnelleres Vorankommen. Also ich finde Fahrradfahren im Alltag super wichtig. Ich finde, da kriegt man einfach super viel Bewegung auf seinen kurzen Strecken mit rein. Also ich fahre einfach viel im Alltag Rad, um von A nach B zu kommen. Und weil es ist halt eine Alternativsportart, die halt deutlich weniger auf Gelenke, Bänder, Sehnen Belastung geht. Und deswegen gehört es auf jeden Fall auch fest mit ins Training. Das ist einfach eine schöne Abwechslung und gibt einem nochmal andere. Also man kommt ja viel weiter, sieht viel mehr, ist auf anderen Wegen unterwegs. Also zumindest ich dann eher nur Straße fahre, weil so ein Mountainbiken auf dem Trail ist nicht ganz so meins.
Da freuen sich auch immer die Wanderer, wenn die Mountainbiker ums Eck kommen mit Mordsgeschwindigkeit.
Ich hatte letztens erst ein kleines Duell mit ich laufe und ein anderer fährt und es war jetzt kein großer Unterschied. Ach, das war einfach nur so eine lustige Begegnung auf dem Berg, wo man sich halt immer wieder gegenseitig überholt, weil der eine an der Stelle mal schneller ist und der andere an der anderen. Das, ja, war ganz witzig.
Heimat ist für mich?
Da, wo liebe Menschen sind oder Menschen, die ich in meinem Umfeld sehr gerne mag. Und wo man schön draußen sein kann. Eigentlich schon eher in den Bergen. Also wenn ich die nicht am Horizont sehe, dann vermisse ich schon eher was. Das spielt einfach schon eine große Rolle, ja.
Und die allerletzte Frage dieses Podcasts. Aufhören mit dem Laufen tue ich, wenn?
Mir danach ist. Mir mein Körper Signale gibt, dass es vielleicht besser wäre. Oder ich mich einfach wieder in einem anderen Kapitel zuwenden möchte. Und für was anderes Zeit aufwenden möchte.
Wir hoffen, es ist noch ganz lange nicht so weit und dass du noch lange läufst und einfach vor allem auch Spaß dabei hast und vielleicht springt dir der ein oder andere Erfolg weiterhin dabei raus. Juliane Rösler, wir haben kennengelernt einen sehr in sich ruhenden Menschen, finde ich. Jemand, der einfach das Laufen liebt, der sich auch schon mal 11 Minuten lang verlaufen hat und trotzdem einen Meistertitel geholt hat. Und jemand, der vielleicht ein kleines bisschen zumindest Augsburg vermisst. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.